Die Radio Wissen. Update.
Stürmische Zeiten sind das bei uns in Deutschland. Danke, Alex. Dieses Tief sorgt für Sturm, Schnee und Kälte von der Ostsee bis zu den Alpen. Sogar eine schwere Sturmflut ist möglich. Damit starten wir ins Update. Ich bin Klaus Janssen.
Update.
Im Harz sind die Schneepflüge unterwegs. Vor allem im Norden und in höheren Lagen gibt es orkanartige Böen und Windgeschwindigkeiten um 110 Stundenkilometer. Das Tief Alex sorgt für Wirbel. Die Temperaturen könnten im Süden bald auf bis zu minus 20 Grad fallen. Die arktische Nordmeerluft bringt den Winter nach Deutschland. Der Ostseeküste droht am Abend und in der Nacht die schwerste Sturmflut seit mehr als 10 Jahren. Auf der vor Wismar gelegenen Insel Pöhl zum Beispiel liegen Zehntausende Sandsäcke bereit. Schon jetzt hat Sturmtief Alex für Probleme gesorgt. Einige Bahnstrecken, vor allem im Norden und in Bayern, sind blockiert. Bäume sind da auf die Gleise gefallen. Oberleitungen wurden heruntergerissen, wie zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Und in Thüringen etwa stürzten Bäume auf parkende Autos. Ein Sturm im Winter, so what, wird sich mancher sagen, der nicht gerade mittendrin hängt, kommt halt vor. Das ist auch die nüchterne Einschätzung der Münchner Rückversicherer Munich Re. Der Versicherer kommt für das letzte Jahr auf eine gemischte Umweltschädenbilanz, die er heute veröffentlicht hat. Unwetter, Überschwemmungen, Erdbeben und Co. haben 2016 weltweit mehr Schäden angerichtet als in den vergangenen Jahren. Die Naturkatastrophen ziehen demnach Folgekosten von fast 170 Milliarden Euro nach sich. Das sind 70% mehr als im Jahr davor. Besonders teuer waren die Erdbeben in Südjapan und Überschwemmungen in China, aber auch viele Unwetter in den USA wie Hurricane Matthew ließen große Schäden zurück. Alles eine Folge des Klimawandels, nicht sauber zu beweisen, meint der Leiter der Georisikoforschung der Munich Re, Peter Höppe.
Die Folgen des Klimawandels kann man dann nicht direkt ablesen, zumal ja auch der größte Schaden ein Erdbeben war. Was wir aber sehen, und das sehen wir ganz besonders hier in Europa und auch in Deutschland, dass gewitterbedingte Ereignisse, wie wir sie in Braunsbach und Simbach hatten, zunehmen.
Europa und Deutschland kamen bei den Unwetterschäden aber noch vergleichsweise glimpflich davon letztes Jahr. Die Gewitter- und Sturzfluten im Frühsommer waren die größten Schäden. Beruhigend ist auch, dass deutlich weniger Menschen durch die Katastrophen gestorben sind. Im letzten Jahr waren es weltweit 8.700. Das ist mit die niedrigste Zahl der letzten 3 Jahrzehnte. Im Jahr 2015 gab es noch 3-mal so viele Tote.
Was sonst noch wichtig war?
Jedes Jahr um diese Zeit fallen die beiden Worte Wildbad Kreuz. Das ist seit Jahren der Ort, an dem sich die CSU trifft, um über ihre Themen zu sprechen. Jetzt habe ich auch gerade Wildbad Kreuz gesagt, aber wir müssen uns alle umgewöhnen. Die CSU im Bundestag sitzt gerade in Seeon in Oberbayern zusammen. Der bisherige Tagungsort soll nämlich zu einem Hotel umgebaut werden. Es hat sich also ausgewildbadkreutet. Achso, die Inhalte. Klar, es geht natürlich darum, wie sich die CSU im Wahlkampfjahr aufstellt. Und viele betonen nochmal, dass die Differenzen mit der Schwesterpartei CDU ja nun auch nicht so groß sind. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld zum Beispiel.
Wir haben nicht den Wahlkampf zu führen gegen die CDU, sondern unser politischer Gegner sind die Populisten und unser politischer Gegner ist Rot-Rot-Grün.
Und Horst Seehofer klingt da ganz ähnlich.
Das ist jetzt kein neues Verhältnis zwischen CDU und CSU. Es funktioniert ganz gut. Wir müssen noch einiges besprechen und dann werden wir gemeinsam in den Wahlkampf ziehen.
Beim Treffen geht es ab heute in den nächsten 3 Tagen vor allem um die Sicherheits- und Flüchtlingspolitik, die nach Meinung der CSU weiter verschärft werden muss. Die Obergrenze für Flüchtlinge, die die CSU fordert, wird wohl der Hauptstreitpunkt mit der CDU bleiben. Neben Innenminister Thomas de Maizières neuen Plänen, den Bundesverfassungsschutz in den Ländern dicht zu machen und auf Bundesebene neu aufzubauen. Angela Merkel unterstützt de Maizières Vorschlag, die CSU ist kategorisch dagegen. Gut 2 Wochen nach dem Terroranschlag in Berlin hat die Bundesanwaltschaft heute ein paar mehr Details zur Tat bekannt gegeben. Sprecherin Frauke Köhler sagte, dass der polnische Lkw-Fahrer schon vor dem Anschlag getötet wurde.
Das schließen wir daraus, dass wir an dem Standort des LKWs eine Hülse sicherstellen konnten, die eben zu der Waffe passt, die in Italien sichergestellt werden konnte.
Diese Waffe hatte der mutmaßliche Attentäter Anis Amri in Mailand benutzt, um auf Polizisten zu schießen, bevor er selber erschossen wurde. Außerdem hat die Bundesanwaltschaft einen Bekannten von Amri festgenommen, einen jungen Tunesier. Für einen Haftbefehl wegen des Terroranschlags hat es aber nicht gereicht.
Zurück in Belgrad! Nicht durch mit Flaggen, dann gut!
Demonstranten in Israel können es nicht fassen. Ein israelischer Soldat ist heute wegen Totschlags verurteilt worden. Ein Augenzeuge hatte gefilmt, wie der Soldat einen palästinensischen Attentäter, der verletzt und wehrlos am Boden liegt, mit einem Kopfschuss tötet. Richtig so, der Soldat ist ein Held, meinen die israelischen Demonstranten. Andere sind empört über die Tat. Dem Soldaten drohen bis zu 20 Jahre Haft. Das Strafmaß steht nach der Verurteilung heute noch nicht fest. Die Anklage hatte argumentiert, dass von dem am Boden liegenden Mann keine Gefahr mehr ausging. Die vorsitzende Richterin ist gleicher Meinung, er sei unnötig erschossen worden. Das hält die israelische Kulturministerin Miri Regev für falsch.
Ich werde mit Sicherheit eine Begnadigung fordern. Hier wurde ein Soldat zurückgelassen. Diese ganze Situation übermittelt an unsere Soldaten die falsche Botschaft, nämlich sich nicht für eine Kampfeinheit zu verpflichten. Denn in komplizierten Situationen, und Soldaten befinden sich in komplizierten Situationen, können sie keinen Schritt machen. Denn wenn sie sich bewegen, werden sie gleich in ein Kriminalverfahren gezogen.
Menschenrechtler werfen Israels Armee dagegen immer wieder vor, übertriebene Gewalt gegen Palästinenser einzusetzen. Regieren per Twitter. Hat Donald Trump das wirklich vor? Wenige Tage vor seiner Vereidigung als neuer US-Präsident twittert er fröhlich weiter. Er kritisiert mal wieder öffentlich die Geheimdienste und er weist seine Parteikollegen zurecht. Der oberste Demokrat im Senat, Chuck Schumer, protestiert.
These issues are too important.
Nur für Worte sind die Themen zu wichtig. Amerika wieder großartig zu machen, braucht mehr als 140 Zeichen. Bei allem Respekt, Amerika kann sich keinen Twitter-Präsidenten leisten.
Die Republikaner lesen aber genau, was Trump da alles so von sich lässt. Im Repräsentantenhaus haben sie nach Kritik von Trump darauf verzichtet, eine Ethikbehörde abzuschaffen. Die war vor ein paar Jahren nach mehreren Korruptionsfällen geschaffen worden und soll Abgeordnete im Auge behalten. Die Republikaner wollten die Behörde durch eine Beschwerdestelle ersetzen, die die Abgeordneten selbst überwacht hätten. Trump twitterte aber, konzentriert euch lieber auf die Steuerreform, Gesundheitspolitik und so viele andere Dinge von deutlich größerer Bedeutung. Und die Abschaffung der Ethikbehörde war plötzlich kein Thema mehr. Klappt doch, meint der konservative Kolumnist Charles Krauthammer bei Fox.
The tweets are working. I mean, if they weren't.
Die Tweets funktionieren. Bei Nordkorea, bei General Motors, beim Ethikbüro. Hier gewann er innerhalb von Stunden. Es funktioniert, hat großen Effekt. Dabei ist er noch nicht einmal im Amt.
Ob Twitter wirklich ein gutes Regierungstool für einen Präsidenten ist, da ist aber auch der Kolumnist skeptisch.
Kein Kommentar. Doch. Meinung. Im Netz wird über Trumps Twitter-Politik vor allem gelacht. Marco Mewes schreibt bei Facebook, ist doch logisch, dass Trump so auf Twitter abfährt. Die beobachtbare Wortschatzgröße des Mannes ähnelt der eines Grundschülers. Gut, schlimm, böse, toll, super, Wahnsinn, irre, schlecht, ich, mein, mir, reich. Und 140 Zeichen scheinen perfekt zu seiner Aufmerksamkeitsspanne zu passen. Die beiden sind wie füreinander gemacht. Werner Mauder fragt, was passiert eigentlich, wenn bei Herrn T. einmal der Akku, also beim Telefon, leer ist? Ruht dann das Regierungsgeschäft während der Aufladezeit? Elke Meurer schlägt vor, kann dem Mann mal jemand das Handy wegnehmen und das Internet sperren? Manuel Amado Fernandes ist genervt. Warum muss die Presse auch über jedes Stöckchen springen, welches Donald McTweet ihnen zuwirft? Müssen wir uns die nächsten 4 Jahre nun jeden Tag damit beschäftigen, welcher Furz der Typ wieder ins Internet geblasen hat? Während dieser Zeit geht die Welt vor die Hunde, aber Hauptsache die Frisur von Captain Kirk McTrump sitzt. Was für eine Seifenoper.
Und sonst in der Welt?
Auf den Philippinen haben Bewaffnete ein Gefängnis angegriffen und mehr als 150 Gefangene befreit. Der Gefängnisdirektor sagte einem Radiosender, die Angreifer hätten in der Nacht die Stromversorgung des Gefängnisses gekappt und sich dann stundenlang einen Schusswechsel mit den Sicherheitskräften geliefert. Dabei sind nach offiziellen Angaben ein Wärter und 6 Häftlinge ums Leben gekommen. 2 haben sich ergeben. Trotz groß angelegter Suche konnten bisher erst 14 Ausgebrochene wieder gefasst werden. Bei den Tätern soll es sich um eine muslimische Separatistengruppe handeln. Sie sollen es vor allem auf Zellen abgesehen haben, in denen mutmaßliche Rebellen inhaftiert waren. Die meisten Philippiner sind katholisch. Im Süden des Inselstaats gibt es aber seit Jahrzehnten muslimische Aufständische. 2014 haben die Regierung und die wichtigste Rebellenorganisation ein Friedensabkommen geschlossen. Es gibt aber immer wieder Kämpfe mit kleineren Gruppen. Im Kampf gegen Kinderarbeit haben indische Polizisten fast 200 Kinder aus Ziegelhütten gerettet. Das berichten mehrere indische Zeitungen und die gemeinnützige Reuters Foundation. Die meisten der Kinder waren demnach jünger als 14 Jahre. Sie arbeiteten in den Hütten zusammen mit Erwachsenen, vermutlich ihren Eltern. Die Razzien fanden im südlichen indischen Bundesstaat Telangana statt. Ein Lokalpolitiker sagte, diese Region sei ein Zentrum für Kinderarbeit geworden. Vor allem Kinder aus Ostindien, die mit ihren Familien dorthin umziehen, landeten oft als Arbeiter in Ziegelfabriken oder als Bedienstete in Haushalten. In den Schulen kämen sie nicht zurecht, weil sie die örtliche Sprache nicht sprechen. Allein im letzten Jahr seien mehr als 3000 Minderjährige aus Arbeitsverhältnissen geholt worden. Die Wirtschaftskrise vor einigen Jahren hat viele Spanier in die Arbeitslosigkeit gestürzt. Zwischenzeitlich hatte mehr als jeder Vierte dort keinen Job. Seit etwa 3 Jahren erholt sich der Arbeitsmarkt aber wieder. Und im letzten Jahr ist die Zahl der Arbeitslosen um fast 400.000 zurückgegangen. Das ist ein Rekord für das Land. In den letzten Monaten lag die Arbeitslosenquote zum ersten Mal seit langem unter 20%. Laut dem spanischen Arbeitsministerium sind vor allem der Dienstleistungssektor und die Baubranche für den Aufschwung verantwortlich.
Wissensnachrichten.
Testosteron macht Männer aggressiv, großzügig und hindert sie daran, Freundschaften zu schließen. Und gefühlt finden Forscher jeden Monat noch einen neuen Fun-Fact zu Testosteron. Aber wie sieht's eigentlich bei Frauen aus? Die haben auch Testosteron im Blut, viel weniger als Männer, aber schon auch. Da gibt's auch viel weniger Forschung zu, jetzt aber ein bisschen mehr. Die Uni Lübeck hat nämlich dazu eine Studie gemacht. Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten, du hast dir die Studie angeschaut. Und macht Testosteron die Frauen auch aggressiv?
Nee, anscheinend nicht, sogar im Gegenteil. Also es gab ein Experiment an der Uni Lübeck dazu, ne, hast du ja schon gesagt. Und Forscher haben herausgefunden, Frauen mit hohem Testosteronspiegel, die waren eher ruhiger und netter. Also es gab 40 Teilnehmerinnen, die sollten mit einer Person so ein Spiel spielen, bei dem sie schnell reagieren mussten. Und beide durften sich außerdem mit lauten Geräuschen bestrafen. Und die Frauen mit viel Testosteron im Speichel, die waren entspannter. Und die haben ihre Konkurrentinnen auch nicht so übel bestraft wie die anderen. Und im Gehirn hat sich das Ganze auch wieder gespiegelt im Gefühlszentrum in der Amygdala.
Okay, also erstmal ist das ja verwirrend. Also warum sollte Testosteron bei Frauen was ganz anderes bewirken als bei Männern?
Ja, in früheren Studien hat man schon herausgefunden, dass Testosteron bei Frauen die Angst reduzieren kann und sie eher selbstlos, also netter macht. Und die Forscher aus Lübeck sagen, dass Frauen dann auch klüger agieren im sozialen Umfeld, wenn der Testosteronspiegel hoch ist. Sie vermeiden dann eher eine Konfrontation, indem sie netter zu anderen sind und eben nicht direkt zurückschlagen, wie es jetzt vielleicht ein Mann machen würde. Man könnte das jetzt auch evolutionär vielleicht erklären. Also Männer hatten ja früher eher die Aufgabe zu kämpfen und die Familie zu schützen und Frauen lösen tendenziell Konflikte öfter indirekt. Und die erreichen dann mit ihrem sozialen Verhalten in der Gruppe vielleicht mehr. Aber das sind jetzt so Spekulationen. Die Forscher sagen auch, wie das alles so genau funktioniert mit dem Testosteron und anderen Hormonen, das verstehen wir noch lange nicht wirklich.
Okay, wir bleiben beim Körper und wir reden drüber, wie man abnehmen kann. Da gibt es ja die Fraktion, die sagt, Zucker ist böse, muss man auf jeden Fall weglassen. Und dann die Fraktion, die sagt, Süßstoff ist auch schlecht, dann lieber gleich richtigen Zucker.
Ja, es gibt ein Forscherteam aus England und Brasilien, das gehört definitiv zur Anti-Süßstoff-Fraktion. Die haben sich eine Reihe von Studien angeschaut, um herauszufinden, ob man, wenn man abnehmen will, besser Light-Getränke trinkt, also welche mit Süßstoff statt Zucker. Und sie sagen, dass der Vorteil von diesen Leitgetränken allenfalls minimal ist. Also die wenigen Studien, die das behaupten, dass es einen Vorteil gibt, die seien oft von der Getränkeindustrie finanziert. Und dann gäbe es noch die Frage, ob Menschen zum Beispiel auch mehr essen, weil sie glauben, dass sie eben mit den Leitgetränken schon genug Kalorien gespart haben.
Okay, aber Ernährungsberater, die sagen doch oft lieber Süßstoff in den Kaffee rein, wenn man abnehmen will.
Ja, und ich glaube, so schnell wird sich das auch nicht ändern. Es gibt nämlich auch Kritik an der Studie. Andere Forscher sagen, nur weil Studien vielleicht von der Getränkeindustrie finanziert sind, heißt das nicht zwingend, dass sie auch falsch sind. Und ein kleiner Vorteil ist besser als nichts. Also weniger Zucker ist laut den anderen Forschern nun mal der erste Schritt, um abzunehmen. Natürlich ist es besser, Wasser zu trinken, aber direkt ganz hart umzusteigen, das schaffen halt auch nicht direkt alle.
Okay, ich weiß noch was man nicht kann. 2300 Bücher in einem Dreivierteljahr lesen.
Ja, 2361, um genau zu sein. Das sind fast 9 Bücher am Tag. Chuck Findlay hat die alle ausgeliehen in einer Bücherei in Florida. Und wir müssen uns jetzt auch gar nicht fragen, wie um Himmels Willen der das geschafft hat oder ob er einfach nur mal ein bisschen schnüffeln wollte an den Büchern oder so, weil Chuck Findlay gab's gar nicht. Den haben Mitarbeiter der Bücherei erfunden, das schreibt eine Regionalzeitung. Die Angestellten haben die Bücher für den fiktiven Chuck durch den Scanner gejagt, damit sie nicht weggeworfen werden. Wenn Bücher zu lange in den Bibliotheken rumliegen, ohne dass sich einer die ausleiht, dann werden sie nämlich entsorgt. Und vielleicht haben wir es da auch mit einem richtigen System zu tun, weil als das Ganze aufgeflogen ist, meinte einer der Bibliothekaren, wieso, die anderen Bibliotheken machen das doch auch so.
Also wenn ich einen Bücherfreund erfinden würde, dann würde ich ihn auch Chuck nennen. Ein echter Bücherliebhaber. Danke, Sophie.
Wetter.
Auch am Abend kommt mal wieder was runter. Im Süden und in den Mittelgebirgen vor allem Schnee, sonst überwiegend Regen. Sehr windig ist es überall. Morgen bleibt der Norden und der Westen meistens trocken. Im Süden und Osten gibt es wieder Schneeschauer. Das Ganze bei -6 bis +3 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.